Und sie wird uns über etwas über ein neues Medikament erzählen, was in Deutschland noch gar nicht auf dem Markt ist. Los.
Ja, ich wollte euch gerne was über Remimazolam erzählen. Und zwar habe ich den Titel genannt, die Zukunft der Sedierung. Remimazolam ist ein neuartiges Medikament aus der Gruppe der Benzodiazepine mit einer bisher einmaligen Kinetik. Und wir möchten euch mit dem Artikel beziehungsweise auch mit unserem Podcast hier dieses bisher nur in den USA, China, Südkorea und Japan zugelassene Medikament näher bringen und euch auf den neuesten Stand der neuartigen Sedierungsmöglichkeiten bringen. Weshalb machen wir das sozusagen? Also Zusammenfassung ist, dass Remimazolam ein Medikament ist zur intravenösen Sedierung und das Ergebnis einer Modifikation zweier schon bekannter Wirkstoffe, Remifentanil und Midazolam. Und dadurch wurden die pharmakodynamischen Vorteile von Midazolam und die Pharmakokinetik von Remifentanil verbunden. Die Wirkung wird über GABA-A-Rezeptoren vermittelt und deshalb ist Remimazolam oder wirkt deshalb auch wie ein Sedativhypnotikum. Die Darreichungsform ist eine Trockensubstanz, die mit NaCl aufgezogen werden muss und eine nasale oder orale Gabe ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht möglich. Und da das in Deutschland eben noch nicht zugelassen ist, wollten wir einfach so frisch vom Markt sozusagen euch das schon vorher näher bringen.
Ich finde das Konzept ja super spannend, dass man einfach sagt, okay, wir haben dieses kurzwirksame Opioid, also Remifentanyl, und wir wollen die Eigenschaften quasi auf ein Hypnotikum übertragen.
Absolut. Ja. Genau. Ich war auch super fasziniert davon und deswegen mache ich mal weiter. Also ja. Da Remimazolam durch unspezifische Gewebsesterasen, wie bei dem bekannten Remifentanil oder auch bei Esmolol, organunabhängig abgebaut wird, hat das neuartige Medikament eine ultrakurze Wirkdauer. Die kontextsensitive Halbwertszeit beträgt 6 bis 7 Minuten und der Metabolit, der beim Abbau entsteht, hat nur noch eine ganz geringe minimale Affinität zu dem GABA-A-Rezeptor, weshalb er eigentlich kaum mehr sedierend wirkt. Mittels Flumazenil kann Remimazolam vollständig antagonisiert werden und auch das ist natürlich für die Klinik von super besonderer Bedeutung. Eine Akkumulation des Medikaments zeigte sich bisher nicht und die Clearance ist unabhängig vom Körpergewicht und mit 68 plus minus 12 Stunden Liter pro Stunde sehr hoch. Wie bei den bekannten Benzodiazepinen generell auch, besteht auch bei Remimazolam eine eher geringe kardiodepressive Nebenwirkung. Die häufigsten Nebenwirkungen sind laut unten genannten Studien auch Übelkeit und Erbrechen sowie eine geringe Hypotonie. Es zeigte sich aber auch bei der Anwendung, dass es zu einer anterograden Amnesie kommen kann. Die Sicherheit der Anwendung wurde in vielen Studien belegt und eine Zulassung in Europa, wie schon gesagt, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch aus, ist aber schon in der Mache der EMA sozusagen. Bei Überempfindlichkeit, akutem Engwinkel, Glaukom, Myasthenia gravis, Schock, Koma oder akutem Alkoholismus sowie Kreislaufdepression ist Remimazolam kontraindiziert.
Wobei man ja ehrlicherweise sagen muss, dass Kreislaufdepression ist so eine Sache. Ich meine, wir geben auch Propofol, das wirkt richtig auch kreislaufdepressiv. Und das Midazolam hat ja zumindest bessere Eigenschaften, was das angeht, als das Propofol.
Ich glaube, da muss man so ein bisschen drauf achten, in welchem Setting man das gibt. Ist man jetzt sozusagen Anästhesist und hat vielleicht auch gleichzeitig noch einen Norepinephrin-Perfusor, der das Ganze irgendwo verbessern kann, die Situation, und kann man das Ganze managen? Okay. Ist man vielleicht aber jetzt Internist, der gerade eigentlich eine Gastrokolo machen möchte und verwendet das dann und der Patient ist vorher schon kreislaufdepressiv, da wäre wirklich ein Kave, dass man da eben nicht, dass man einfach aufpasst, dass die Patienten nicht abschmieren. So, wollen wir es mal so sagen. Genau. Die Dosierung kann prinzipiell gewichtsunabhängig erfolgen, was halt auch wieder dann positiv dafür ist, weil es einfach patientensicherer ist, wenn es nicht auf das Gewicht irgendwie abgeglichen werden muss. Mögliche Dosierungen gebe ich euch unten auch nochmal an. Wie ist das ganze Medikament überhaupt entstanden? Also es gibt Vorläufersubstanzen und wie man aus dem Namen schon erkennen kann, ist das Ganze einmal aus Remifentanil und Midazolam hervorgegangen. Remifentanil gehört zu der Gruppe der 4-Anilinopiperidin-Opioide.
Natürlich.
Ja.
Was sonst?
Er kennt es nicht. Ich war schon froh, dass ich es jetzt ordentlich aussprechen konnte. Und ist ein reiner Mu-Agonist. Hat eine kürzeste Wirkdauer durch die Esterbindung. Und diese Esterbindung kann ubiquitär von Gewebsesterasen gespalten werden, wie auch bei dem Remimazolam, was ich oben schon gesagt habe. Der inaktive Metabolit wird anschließend unverändert über die Niere ausgeschieden und weshalb auch keine Anpassung an Nieren- oder Leberinsuffizienz notwendig ist. Und Remifentanil kann auch bei Patient PatientInnen mit Pseudocholin-Esterase-Mangel eingesetzt werden. Die Halbwertszeit beträgt hier 3 bis 4 Minuten und auch hier gibt es keine Akkumulation. Diese Vorteile hat man dann genutzt und hat das Ganze mit Midazolam verbunden. Und Midazolam hat seit 2011 das Diazepin in der WHO-Liste der unentbehrlichen Medikamente verdrängt.
Diazepam.
Mit den Endungen hier schon ganz verwirrt. Richtig, das Diazepam. Und Anwendungsbereiche sind natürlich präoperativ zur Anxiolyse. Wir geben es ja auch oft in der Prämedikationsambulanz. Als Initialtherapie bei einem Status Epilepticus natürlich und auch zur Narkoseinduktion ist es geeignet. Wirkung über GABA-A-Rezeptoren. Hier nochmal, das ist ein ligandengesteuerter Chloridkanal. Dadurch kommt es dann zu einer Aktivierung und zu einem Chlorideinstrom in die Zelle und die wird somit hyperpolarisiert. Benzodiazepine sind generell positive allosterische Modulatoren des GABA-A-Rezeptors und sie verstärken GABA, den Neurotransmitter, also Gamma-Aminobuttersäure. Hier gibt es einen starken Ceiling-Effekt, da ohne GABA keine Wirkung entfaltet werden kann. Mhm. Die Strukturformeln sind ganz interessant. Ich habe die nochmal dargestellt mittels eines Programms für Chemiker und habe die mit in den Artikel gepackt. Und man sieht da ganz klar die nähere Beziehung zwischen Remimazolam und den Vorläufern. Also ganz interessant, sich das mal anzugucken.
Ich musste so ein Programm auch benutzen, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe und ich fand es unglaublich ätzend, damit Strukturformeln zu basteln.
Also das Einzige, was mich stört, ist, dass jetzt jedes Kohlenstoffatom angezeigt wird, weil ich die nicht anzeigen lasse, dann auch die Reste nicht angezeigt werden. Das war so ein bisschen blöd, aber ich glaube, man kann trotzdem die nahe Beziehung hoffentlich erkennen.
Für die, die es interessiert, ist es auf jeden Fall, ja.
Also ich fand es spannend, auch wenn ich jetzt nicht so total chemisch affin bin. Meine Güte, das ist aber auch ein Wort. So, machen wir weiter mit der Pharmakokinetik. Ich habe es versucht, an Latme anzupassen.
Viele Grüße an die Jungs von Juan.
Ja, wirklich. Aber es ist mir nicht gelungen, weil es nicht so viele Informationen dazu gab oder ich sie einfach nicht gefunden habe. Also es tut mir leid, wenn nicht alle Buchstaben da jetzt mit drin sind.
L, Liberation.
Ja, habe ich schon nicht gefunden. Kam einfach jetzt nicht in den Texten so bei rum.
Aber wird die IV gegeben, oder? Dafür ist es erstmal...
Ja, absolut, genau. Aber es ist jetzt nichts weiter sozusagen im Körper noch. Genau. Okay, also Remimazolam ist das Ergebnis von einer gezielten Wirkstoffmodifikation mit dem Ziel, ein Benzodiazepin zu schaffen mit einer kurzen Wirkdauer. Und die Inaktivierung, hatten wir ja schon gesagt, über eine organunabhängige Hydrolyse durch Gewebsesterasen. Die pharmakokinetischen Arzneimittelwechselwirkungen sind, dass Remimazolam durch Carboxylesterasen Typ 1a metabolisiert werden. Und da ist es im Endeffekt auch noch, dass eine Wirkung auf das ZNS ausgebreitet wird und bei der gleichzeitigen Anwendung von anderen zentralen Medikamenten natürlich eine Abhängigkeit besteht in der Wirkung. Sie wird an die Benzodiazepin-Bindungsstellen von Gamma-Aminobuttersäure Typ A-Rezeptoren entfaltet und da bindet eben Remimazolam mit einer ganz hohen Affinität. Und die Affinität des Metaboliten, wie auch schon gesagt, ist etwa 300 Mal geringer. Eine Selektivität zwischen den einzelnen Subtypen des Gamma-Aminobuttersäure-Rezeptors A zeigt Remimazolam nicht. Also da gibt es ja auch noch Untertypen und da ist es jetzt keine Unterschiedscheidung. Die Elimination, auch das hatte ich schon gesagt, unspezifische Gewebsesterasen sind dafür zuständig, die das Ganze dann in den Metaboliten CNS-7054 umwandeln.
Klar.
Der wird anschließend in geringem Maße mittels Hydroxylierung und Glucuronidierung weiter metabolisiert. Und eine Beteiligung, und das ist vielleicht ganz interessant, von Zylchrom-P450-Enzymen liegt im Wesentlichen nicht vor. Und die mittlere Verteilungshalbwertszeit von Remimazolam beträgt 0,5 bis 2 Minuten. Die mittlere Eliminationshalbwertszeit 7 bis 11 Minuten. Und die Clearance ist hoch und unabhängig vom Körpergewicht.
Also zusammengefasst, es ist spannend, weil es organunabhängig metabolisiert wird, das heißt auch jemand mit Leberversagen oder schlechten Nieren verstoffwechselt das und schon nach dem ersten Abbauschritt ist es quasi nicht mehr wirksam.
Richtig, genau. Zur Pharmakodynamik, es zeigt sich eine erhöhte Sedierung bei der Anwendung von anderen ZNS-dämpfenden Substanzen wie Opioiden und nach der Anwendung sollen für 24 Stunden kein Alkohol konsumiert werden.
Das ist ja so ein genereller Disclaimer, oder?
Richtig, ja, meistens schon, würde ich auch sagen. Anwendungshinweise. Also ich habe mal die Einsatzgebiete aus den unterschiedlichen Publikationen zusammengefasst. Insgesamt ist es ein Medikament zur prozeduralen Sedierung. Zum Beispiel bei endoskopischen Eingriffen. Hierbei waren die PatientInnen schneller wieder wach, allerdings zeigte sich eine vergleichsweise lange Anschlagszeit von bis zu 3 Minuten. Das wurde zum Teil auch wirklich so weit bemängelt, dass man sagt, man kann es eigentlich für eine Koloskopie, die insgesamt 3 Minuten dauert, gar nicht unbedingt verwenden, weil es einfach zu lange dauert, bis die Patienten wirklich so sediert sind. Mhm. Jetzt ist aber auch die Frage, nimmt man vielleicht lieber dieses Medikament, was einen weniger kreislaufdepressiven Effekt hat, als Propofol zum Beispiel, was vielleicht eine etwas schnellere Anschlagszeit hat, dafür aber einen kreislaufdepressiveren Effekt. Das ist jetzt einfach nur mal in den Raum gestellt. Das muss man natürlich als Behandler selber entscheiden. Aber es wäre zumindest eine Möglichkeit, wenn man damit irgendwie Erfahrungen sammelt.
Spannend wäre ja auch, weil 3 Minuten ist ja auch für eine richtige Narkose relativ lange.
Auch das.
Gerade wenn der Patient kritisch ist und nicht so lange die Luft anhalten kann.
Auf jeden Fall. Ist wahrscheinlich jetzt vielleicht nicht so das geeignetste Medikament für eine RSI.
Ja, wobei man das früher ja zu Propofol auch gesagt hat und dann immer noch Tiopental für die RSI, weil es ja länger, schneller anschlägt. Und mittlerweile macht ja auch Gott und die Welt RSIs mit Propofol und es klappt ja auch. Man muss es nur ordentlich dosieren.
Auch so machen. Machst du mit Tiopental?
Nee, aber ich habe tatsächlich ursprünglich noch so gelernt, dass man die RSI mit Tiopental machen sollte, weil es schneller anschlägt. Und im Endeffekt,
ich habe das nur noch erzählt bekommen.
Ja. Ich habe es tatsächlich auch noch so gemacht. Also ich habe meine ersten RSIs waren alle mit Tiopental. Mittlerweile mache ich sie nur noch mit Propofol.
Mhm. Ja. Gut, also eine signifikante Atemdepression im Vergleich zu Propofol zeigte sich jetzt bei den endoskopischen Eingriffen nicht. Weiteres Einsatzgebiet ist die TIVA. Aktuell wird bei der TIVA ja überwiegend Propofol am häufigsten eingesetzt. Hier entstand aber keine Unterlegenheit von Remimazolam im Vergleich zu Propofol oder Midazolam. Vorteile waren die weniger ausgeprägte kreislaufdepressive Wirkung. Es ist antagonisierbar durch Flumazenil und man hat keinen Injektionsschmerz, da Remimazolam wasserlöslich ist. Zur Prämedikation kann man es auch einsetzen, zum Beispiel zur Anxiolyse und Sedierung. Und hier wird aber vor allen Dingen Midazolam deswegen eingesetzt, weil wir es eben oral verabreichen können. Und das natürlich bei Remimazolam jetzt momentan, was nur IV als IV-Medikament möglich ist.
Und man müsste es ja quasi als Perfusor zur Prämedikation einsetzen. Also, ja.
Also eher vielleicht was für der intensivpflichtige Patient, der aber irgendwie noch nicht so sediert ist und jetzt gleich seinen kardiochirurgischen Eingriff bekommen soll. Sowas wäre jetzt so in meiner Überlegung.
Du, als ich den Artikel Korrektur gelesen habe, muss man ehrlich sagen, die spannendste Anwendung für dieses Medikament finde ich fast Langzeitsedierung auf Intensivstation.
Ja.
Weil da hat Midazolam halt diese ewig lange kontextsensitive Halbwertszeit.
Richtig.
Und wenn ich da ein Medikament hätte, was das nicht hätte, aber die positiven Eigenschaften von Midazolam hätte, fände ich das super spannend.
Vor allen Dingen, weil es eben da dann natürlich auch noch die weniger antikonvulsive, das war das Wort, was mir gefehlt hat, diese Wirkung hat es ja trotzdem als Benzo.
Ja, genau.
Also wirklich interessant. Liegen aber noch keine Daten zur Verfügung zur Langzeitsedierung auf der ITS. Dementsprechend müssen wir da einfach noch ein bisschen warten.
Wird initial dafür auch zu teuer sein, muss man sagen. Also wenn das auf den Markt kommt, bin ich mir sicher, bis das in den Mengen eingesetzt werden darf, dass ich das über mehrere Tage auf Intensivstationen einsetzen darf. Das wird dauern.
Ja, das stimmt. Und man kann es natürlich auch noch als Co-Anästhetikum einsetzen und es zeigt aber an sich erstmal keinerlei analgetische Potenz, weshalb Remimazolam mit einem Opioid kombiniert werden sollte, zum Beispiel mit Remifentanil oder Alfentanil, Sufentanil, Peritramid, postoperativ oder zusätzlich zu einem regionalanästhetischen Verfahren auch als Monoanästhetikum, wenn man eben weiß, dass der Block so sicher sitzt, dass man jetzt die Analgesie dieses Organs sozusagen oder
genau, aber das ist ja sogar was wir haben wollen. Also wir wollen ja Hypnose von Analgesie trennen, um beides unabhängig voneinander zu steuern. Also das ist ja eigentlich sogar Vorteil.
Ja. Medikamenteninteraktionen wurden bisher in den Studien, die ich jetzt dazu gelesen habe, noch nicht beobachtet. Zu den Dosierungen. Es zeigten sich keine Unterschiede bei variablem Körpergewicht, weshalb keine Anpassung an das Körpergewicht notwendig ist. Und das hatte ich ja auch schon gesagt, das kann einfach zu mehr Patientensicherheit führen, weil wir jeden Patienten irgendwie immer gleich behandeln können. In der Tabelle, die ich aufgeführt habe, in dem Artikel. Kann man das auch nochmal genauer nachlesen? Hier ist es einfach so, dass nochmal unterschieden wird zwischen Erwachsenen unter 65 Jahren und Erwachsenen über 65 Jahren oder mit einer höheren ASA-Klassifikation oder auch einem sehr niedrigen Körpergewicht, also eher Untergewicht sozusagen, dass man da nochmal eine Anpassung macht an die Induktion und die Erhaltungstherapie.
Witzig, dass es hier scheinbar fast so ein One-Fits-All gibt, ne? Also ja, zumindest propagieren sie es so.
Sie propagieren es so. Es gab dann auch noch einzelne Autoren, die dann doch wieder das Ganze auf das Körpergewicht ausgerechnet haben, sodass ich einfach das natürlich jedem Anwender selber überlassen muss, wie man es im Endeffekt macht. Wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen wie am Anfang mit jedem neuen Medikament, in Anführungszeichen Try and Error, so hart das irgendwie klingt. Man hält sich an die Vorgaben und merkt dann, okay, das war vielleicht ein bisschen viel oder wenig.
Ja.
So muss man ja manchmal einfach seine Erfahrungen leider sammeln. Genau, zur Induktionstherapie, ich mache das jetzt einfach mal für unter 65-Jährige, wäre zum Beispiel eine Anfangsdosis, dass man 5 Milligramm, also 2 Milliliter, über eine Minute gibt und dann 2 Minuten wartet bis zum Eintreffen von einem Loss of Consciousness und dann eben die Erhaltung in der Titration macht, 2,5 Milligramm, also 1 Milliliter über 15 Sekunden und das dann immer weiter im Endeffekt so anpasst, dass die hypnotische Komponente passt. Wenn man das mit einem Opioid anwendet, wenn man das ohne Opioid nur zur prozeduralen Sedierung anwendet, dann würde man 7 Milligramm, also 2,8 Milliliter, auch das ist gar nicht so einfach zu titrieren, in Anführungszeichen, über eine Minute geben und dann wiederum 2 Minuten warten und dann auch wieder die Erhaltungsdosis mit 2,5 Milligramm über 15 Sekunden. Die maximale Gesamtdosis in den klinischen Prüfungen betrug hierbei 33 Milligramm. Wenn man jetzt einen Artikel der A&I noch hinzuzieht, haben die das Ganze nochmal für eine Intubationsnarkose und eine Koloskopie aufgeteilt. Da haben sie für die Koloskopie eine Initialdosis von 6 bis 6,5 Milligramm als Kurzinfusion und eine Erhaltungsdosis von 2 bis 2,5 Milligramm alle 2 Minuten angegeben und zur ITN eine Initialdosis von 6 bis 12 Milligramm.
Doppelt so hoch.
Genau, und das über 2 Minuten und dann eine Erhaltungsdosis von 0,7 bis 2,5 Milligramm. Das, was ich so gelesen habe, war ungefähr 1 Milligramm pro Minute. Mhm. Genau, vereinzelt, wie gesagt, werden auch noch körpergewichtsadaptierte Dosierungen angegeben. Hier bei endoskopischen Eingriffen 0,075 bis 0,2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und für die ITN dann 6 bis 12 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde. Auch das ist wirklich, muss man einfach sehen, wie dann vielleicht auch für Deutschland die Zulassungen in Anführungszeichen sein werden. Genau, Wirkeintritt und Beendigung. Der hypnotische Effekt ist nach ungefähr 1 bis 3 Minuten eingetreten. Die mittlere Halbwertszeit beträgt 7 bis 8 Minuten. Zur Erinnerung, kontextsensitive Halbwertszeit heißt einfach nur, dass die Infusionsdauer, also wie lange wir das Medikament gegeben haben, berücksichtigt wird. Das mittlere Aufwachen nach einer Dauer von 3 Stunden der Infusion von Remimazolam waren ungefähr 16 Minuten. Und hier war oder zeigte sich, dass die kontextsensitive Halbwertszeit auch bei längerer Infusionsdauer gleichbleibend war. Und es besteht eben keine Akkumulation des Medikaments über die Zeit.
Im Gegensatz zu Propofol, das ist zwar auch nicht so ausgeprägt, aber gerade ältere oder adipöse Leute, wenn man da über lange Zeit Propofol gibt, hat man halt schon eine deutlich verlängerte Aufwachphase.
Ja, genau. Und vermutlich gibt es auch keine Anreicherung im Fettgewebe aufgrund der hohen Abbaukapazität, weil es einfach sehr schnell geht, dass die Gewebsesterasen das Ganze abbauen, weshalb ein Rebound-Phänomen nicht sehr wahrscheinlich ist. So wurde es zumindest in vielerlei Studien gesagt. Informationen zu Schwangerschaft, Stillzeit und Fertilität, da habe ich die Angaben von der EMA verwendet. Zur Schwangerschaft gibt es natürlich jetzt noch keine Daten.
Wird auch dauern, ne?
Genau, wird auch dauern. Während der Schwangerschaft zeigte sich aber bislang kein Anhalt für eine toxische Komponente, wenn man da irgendwie diesen Daten vertrauen kann. Stillzeit, auch da ist es natürlich noch unklar, ob das Ganze in die Muttermilch übergeht. Und auch zur Fertilität waren tierexperimentellen Studien kein Anhalt für eine Veränderung der Fertilität zu erkennen. Eine wichtige Sache, die ich in keiner Studie, ehrlich gesagt, gelesen habe, sondern nur in dem Product Information der EMA, war das eine Inkompatibilität von bei Favo, so wird eben dieses Medikament mit Handelsnamen genannt, mit Ringer Laktatinfusionslösung besteht.
Spannend.
Bedeutet also auch, dass wir wirklich vorsichtig sein müssen, in Anführungszeichen, wenn wir in unserem Haus Ringer Laktatlösung als Standardinfusion verwenden, was ja vielleicht in manchen Häusern der Fall ist, dass man da vielleicht dann einen anderen Schenkel braucht, um dieses Medikament geben zu können.
Das ist die Frage, wie spülen wir es ein? Wir müssen das mit Nazin einspülen.
Ja,
also
genau. Also was ist dann die Hintergrundinfusion für dieses? Ja. Fand ich ganz interessant, einfach zu erwähnen, wie das aufgezogen wird, kann man im Artikel nachlesen. Ich denke, das ist jetzt für den Podcast etwas zu viel und auch die Liste der sonstigen Bestandteile. Limitationen. Nebenwirkungen haben wir natürlich, die ganzen Nebenwirkungen von Benzodiazepinen, also Schläfrigkeit, herabgesetzte Konzentration, Muskelschwäche, Atemstörungen bis hin zur Atemdepression. Paradoxe Reaktionen können natürlich auftreten, Gewöhnungseffekt und Suchtpotenzial. Das ist im Endeffekt das Nebenwirkungspotenzial, was
von
wir
jedem
kennen.
Hypnotikum, ne?
Also genau.
Theoretisch so Suchtpotenzial und sowas, muss man sagen, ist ja bei den Kurzschrittsachen eher weniger als bei
Lange. Genau.
Aber ja.
Genau, aber kennen wir natürlich auch, wenn wir jetzt wieder an die Langzeitsedierung auf der ETS denken, bei Midazolam-Gabe schon, dass man es natürlich eher ausschleichen sollte, als jetzt nach einer längeren Gabe, dass irgendwie den Perfuser einfach aus und
zu. Ja.
Irgendwie nicht so fair. Okay, Kontraindikationen haben wir schon genannt. Überempfindlichkeit, akutes Engwinkelglaukom, Myasthenia gravis, Schockkoma, akuter Alkoholismus und Vitalfunktionsdepression. Und bei der Anwendung gibt es natürlich auch Limitationen. Und zwar, man hatte zum Beispiel etwas häufiger PONV, also Übelkeit und Erbrechen, nach der Gabe von Remimazolam, was beobachtet werden konnte. Hier müsste man einfach vielleicht gucken, ob man mit einer ausgeprägteren PONV-Prophylaxe das Ganze verhindern kann. Bei den veröffentlichten Forschungsdaten könnten auch Voreingenommenheiten der Untersucher nicht ganz ausgeschlossen werden. Das steht auch in einigen Untersuchungen drinne. Auch das Auslösen und Auftreten eines postoperativen Delirs wurde nicht vollständig überprüft. Ist ja ein großes Thema nach wie vor. Ob das jetzt ganze Delirogen, kann man das so sagen?
Pro-Delirant? Pro-Delirogen, ja. Ob es delirfördernd
ist oder nicht. Also das wäre natürlich auch noch eine wichtige Sache, das zu wissen, weil es gerade auch vorgeschlagen wird, ob man es bei kardiochirurgischen Patienten einsetzt. Und wenn man schon mal Intensivpatienten nach kardiochirurgischen Eingriffen mit irgendwie behandelt hat, dann weiß man, dass die eben relativ häufig doch auch ein Delir entwickeln. Und es wäre irgendwie vielleicht nicht förderlich, wenn wir dann noch ein Medikament hätten, was wir vor der Narkose geben oder während der Narkose geben, was das Ganze auslösen könnte. Für endoskopische Verfahren, hatte ich auch schon gesagt, könnten die Anschlagszeiten gegebenenfalls zu lang sein. Und dass hier auch nochmal einschränkend gesagt wird, dass möglicherweise doch bei einer Leberfunktionsstörung auch Vorsicht geboten ist und diese Patienten gegebenenfalls dann anfälliger sind für Atemdepressionen. Jetzt ist es mir doch passiert, PatientInnen, Entschuldigung. Ja. Durch herabgesetzte Clearance kann auch möglicherweise die Wirkdauer etwas verlängert sein. Aber auch da sind einfach die Datensätze noch nicht ausreichend. Im Vergleich zu anderen Sedativa, da habe ich jetzt vorwiegend Propofol und Midazolam, weil das einfach so häufig verwendet wird, nochmal rausgezogen. Und zwar hat Propofol die klinische Anästhesie wie kein anderes Medikament eigentlich verändert. Es senkt den zerebralen Sauerstoffbedarf und Verbrauch auch und wirkt über GABA-A-Rezeptoren, allerdings nicht an der identischen Bindungsstelle wie im Vergleich zu Midazolam. Und im Gegensatz zu Midazolam kann Propofol auch in hohen Dosierungen den GABA-A-Rezeptor selbst aktivieren. Also es ist ein kompetitiver Agonist und deshalb haben wir bei Propofol ganz im Gegensatz zu Midazolam keinen Ceiling-Effekt. Injektionsschmerz durch Fettlöslichkeit, ich denke, das wissen wir alle. Und bei uns im Klinikum ist es Standard, das Ganze auch mit etwas Lidocain zu verbessern. Ob das wirklich so viel hilft, müsste man die Patienten wahrscheinlich einzeln fragen.
Müsste man tatsächlich untersuchen. Ich glaube, ich kenne da ganz viel Meinung zu. Wenig
genau.
Untersuchung.
Es ist mehr Eminenz als
genau.
Eminenz.
Genau. Ich habe das Gefühl, aber das ist auch wieder nur Meinung von mir, dass wenn man das Opiat, dem Opiat Zeit gibt zu wirken, dass man ja meistens zuerst gibt, sodass die Opiatwirkung auch wirklich da ist. Fenta, Sufenta, dass dadurch der Injektionsschmerz schon deutlich gemindert wird. Das ist mein Gefühl, als wenn man wie zum Beispiel bei einer RSI es schnell hintereinander gibt und die noch keine Opiatwirkung haben. Aber am Ende, das, wenn ihr dazu eine Untersuchung kennt, würde mich interessieren,
lasst sie uns zukommen.
Ja,
genau. Auch sehr interessant. Genau, bei Propofol haben wir dann noch das Problem des Propofol-Infusionssyndroms. Hier nochmal dran erinnert, dass das Ganze sozusagen eine erhöhte Serumlipide oder erhöhte Serumlipide sind, dadurch auch eine metabolische Azidose hervorgerufen werden kann, eine Rhabdomyolyse, eine Hepatomegalie, im längeren Verlauf dann ein akutes Nierenversagen, Herzrhythmusstörungen, und das Ganze hat eine relativ hohe Letalität von bis zu 85%. Ich muss sagen, ich habe so einen Priss noch nie gesehen.
Ich auch nicht. Ich glaube, das kommt auch aus Zeiten, wo eher Langzeit, also es tritt ja eh erst ab 48 Stunden auf. Das heißt, Langzeitsedierung mit hohen Propofoldosen. Ich glaube, aufgrund des Bewusstseins für das Priss ist das einfach aus vielen Intensivstationen verbannt, diese Langzeitsedierung mittels Propofol, zumindest bei uns, kann ich sagen, gibt es das eigentlich nicht.
Und dann Anaconda?
Dann tatsächlich, entweder wir versuchen meistens zu Fentamono. Was je nach Patient eigentlich auch ganz gut klappt, besonders wenn sie wacher sein sollten. Wir nutzen tatsächlich auch noch, ich weiß, dass auf einer Intensivstation ist das verpönt, Mida zu lahm. Da muss man halt wissen, dass man es früh genug ausmacht. genau, und sonst Ketamin kann man auch super benutzen. Kann man viel drüber diskutieren. Und wenn sie natürlich wach werden sollten, ist Dexto auch noch eine schöne Möglichkeit. Aber kann man auch viel drüber diskutieren, und auch da gibt es, bin ich kein Experte, sondern eher das, also.
Nee, ich auch nicht. Aber es ist spannend, wie das andere Häuser dann sozusagen machen. Midazolam wird bei uns relativ wenig verwendet. Wir sind dann schwenken dann eher um auf eine Anaconda. Also Isofloran, für alle, die es vielleicht jetzt nicht so regelhaft kennen. Und ja.
Ja, genau. Hat auf jeden Fall, Anaconda hat auf jeden Fall den Vorteil, dass, glaube ich, das Weaning darunter besser funktioniert, weil das,
Anderes Thema.
Anderes Thema. Wir schweifen ab.
Genau. Propofol kann noch weiter zu Blutdruckschwankungen führen. Ich denke, das wissen wir alle. Und wirkt an arteriellen Gefäßen vasodilatierend, worüber es dann den systemischen Widerstand einfach senkt. Und dadurch können eben auch die Blutdruckschwankungen entstehen. Abbau ist über das CYP450-System in der Leber. Und in einigen Quellen wird aber hier eine schnellere Erholung als bei Remimazolam angegeben. Midazolam, da habe ich ja auch bei den Vorläufersubstanzen schon einiges gesagt, noch dazu sozusagen zusätzlich ist neben den oben genannten Sachen die Akkumulation und die lange Metabolisierungszeit wegen der Metabolisierung über P450, also CYP450. Und Midazolam ist häufig genutzt und macht eine gute Amnesie. Man kann es wirklich gut titrieren und applizieren. Allerdings zeigt sich eben diese lange Halbwertszeit und eine mögliche respiratorische Depression und prolongierte Sedierung. Den Ausblick, den habe ich versucht, aus den Studien und sozusagen dem, was ich mir vorstellen konnte, zusammenzufassen, dass das neuartige Medikament das Potenzial hat, die Anästhesie zu bereichern, so wie es Remifentanil auch getan hat, aufgrund des geringen kardiovaskulären Risikos und auch dem organunabhängigen Abbau scheint es in hohem Maße geeignet für kurze Wechselzeiten. Die gewichtsunabhängige Dosierung und die sichere Antagonisierbarkeit macht das Medikament auch attraktiv für endoskopische Eingriffe und auch zur Anxiolyse und Sedierung kritisch kranker Patienten könnte Remimazolam eingesetzt werden. Ein weiterer Vorteil ist das Fehlen eines Injektionsschmerzes und die geringe kardiodepressive Wirkung im Vergleich zu Propofol, weshalb Remimazolam in vielen Veröffentlichungen als dem Propofol zumindest nicht unterlegen angesehen wird. Und auch als adjuvant verwendetes Medikament oder zur Langzeitsedierung, gerade auch im Hinblick auf die antikonvulsive Wirkung, könnte Remimazolam zum Einsatz kommen.
Ja.
Genau.
Super spannend. Also fassen wir es noch ein bisschen zusammen. Wir haben einen ultra kurzwirksames Benzodiazepin damit. Also wir haben es noch nicht in Europa. Aber in einigen anderen Ländern ist es ja schon zugelassen. Und eigentlich gehen wir ja fest davon aus, dass es in Europa auch zugelassen wird.
Denke ich auch, ja.
Genau, es ist im Endeffekt eine verbesserte Pharmakokinetik und Dynamik vom Midazolam, muss man so zusammenfassen. Was ich wirklich spannend finde, ist diese One-Dose-Fits-All-Sache, die da propagiert wird. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt, ob sich das so durchsetzt in der Anästhesie oder ob das...
Ich auch. Also, ja. Werden wir sehen.
Genau, es ist antagonisierbar. Das finde ich auch noch. Das ist natürlich super spannend.
Vor allen Dingen mit einem Medikament, was wir kennen und was einfach schon auf dem Markt ist. Ne?
Genau, was da ist, was günstig ist.
Genau.
Genau. Da habe ich noch was Wichtiges vergessen.
Nee. Ich denke eigentlich nicht.
Ja, Dana, vielen, vielen Dank für diesen Ausblick. Ich bin sehr gespannt, ob das genau so einen Durchschlag hat wie das Propofol und das Remifentanil, als die auf den Markt gekommen sind. Die haben sich ja doch relativ schnell etabliert.
Wir sind auf jeden Fall gespannt und ihr seid jetzt wirklich auf dem allerneuesten Stand der aktuellen Forschung, was dieses Medikament betrifft und kennt es dann schon, wenn es denn mal rauskommt. Und das Codewort für Remimazolam lautet Remidemi.
Ja, Krawall und Remidemi. Vielen, vielen Dank.